Deutschlandfunk Interview. Heute vor 250 Jahren wurde in Bonn am Rhein ein Baby auf den Namen Ludwig getauft. Und man muss nicht viel hören, um festzustellen, der Kleine hat es weit gebracht. Diese ist die wohl berühmteste fünfte Sinfonie der Welt, eine von Beethovens 9 Sinfonien. Dazu kommen die Klavierkonzerte und Sonaten, das Violinkonzert, die Streichquartette, die Missa Solemnis, seine Oper Fidelio und viele andere Werke. Akkord der Welt hat Matthias Henke seine Beethoven-Biografie überschrieben, ein Lesebuch für Musik- und Geschichtsinteressierte. Matthias Henke ist emeritierter Musikwissenschaftler und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, was bedeutet Akkord der Welt?
Das ist ein ganz interessantes Zitat, wie ich finde, aus den 1810er Jahren, aus dem Tagebuch von Beethoven, wo er ein Kant-Zitat bringt, aber auch leicht verändert. Das heißt bei Kant nicht der ungefähre Zusammenlauf der Atome des Akkords und bei Beethoven heißt es dann nicht der ungefähre Zusammenlaut der Atome des Akkords. Also das heißt, er biegt es etwas um ins Klangliche und dahinter steckt eigentlich die Idee, eine fast antike Idee, könnte man sagen, dass sich in dem Akkord, in dem Aufbau des Akkords der Makrokosmos spiegelt. Und an diesen Zusammenhängen zwischen der kleinen Welt und der großen Welt, zwischen Mikro- und Makrokosmos, war Beethoven zeitlebens interessiert.
Das wollen wir einmal testen. Schauen wir auf den Beginn der fünften Sinfonie. Achtelpause, 3/8 Noten G, 1/2 S und das gleiche dann mit F und D noch einmal. Nun könnte man sagen, es gibt genialere Themen und Motive. Warum begeistert die fünfte bis heute so viele Menschen?
Ich weiß nicht, ob diese Begeisterung einfach auf einer Überwältigung beruht oder auf einer Reflexion. Man kann es auch sehr intellektuell angehen und sagen, in diesen vier Takten steckt eben so eine Formel der Welt, ein Akkord der Welt. Denn diese vier Takte setzen sich aus einer kleinen und einer großen Terz zusammen. Und das ist das Grundmaterial für die ganze Akkordik, für die ganze Harmonik, die man braucht. Und wir haben Bewegung in den repetierten Achteln und die Ruhe in der Haltenote. So kann man sagen, dass in dieser vier Takten die Keimzelle der gesamten Sinfonie liegt. Das ist ein C-Moll-Akkord, der zu Beginn beschrieben wird. Der letzte Satz beginnt mit einem aufsteigenden C-Dur-Akkord. Also man sieht, wie dieser Gedanke, dass Mikrokosmos und Makrokosmos zusammenhängen, auch auf das Sinfonische ausstrahlt, auf die sinfonische Textur.
Der Kabarettist Konrad Beikircher hat gesagt, die Tatsache, dass die fünfte Sinfonie mit einer Pause beginnt, beweise, dass Beethoven auch in Wien Rheinländer geblieben sei, denn wo, wenn nicht im Rheinland, beginnt man ein großes Werk mit einer Pause? Wie haben die Heimatstadt Bonn und die Wahlheimatstadt Wien Beethoven geprägt?
Sein Vater war ja Hofmusiker, sein Großvater, der den gleichen Vornamen trug, auch Ludwig hieß, der war sogar Leiter, Direktor der Hofkapelle, also ein sehr renommierter Mann, sehr hoch angesehener Mann. Beethoven stammte also aus einer Musikerfamilie und hatte eigentlich eine denkbar optimale Ausbildung. Und als er Bonn verließ, muss man sagen, verließ er es eigentlich als fertiger Komponist. Wien hat natürlich so etwas wie ein Sahnehäubchen bedeutet und die Entwicklung als reifender Komponist. Das Handwerk hat er eigentlich schon in Bonn gelernt, muss man sagen. Er nahm dann in Wien noch Kontrapunktunterricht und hat sich wegen der italienischen Oper bei Antonio Salieri nochmal umgetan, dem Hofmusiker und Hofkomponisten. Aber er war schon ein gediegener Komponist, als er 1792 in Wien ankam. Spannend ist auch, dass Bonn und Wien ja auch politisch zusammenhingen in dieser Zeit. Der Kurfürst in Bonn, Maximilian Friedrich, war ein Bruder von Kaiser Karl Joseph II. Und war sehr gut über das Musikleben in Wien informiert, war ein großer Musikenthusiast, der Kurfürst, und hatte eine tolle Bibliothek mit den neuesten Sachen von Haydn und Mozart, die auch Beethoven benutzen durfte. Man kann also sagen, dass Beethoven schon in Bonn auch über die Wiener neueste Musik informiert war.
Und an Selbstbewusstsein mangelte es ihm offenbar nicht, denn er hat, und das schreiben Sie in Ihrem Buch, Mozarts Interpretationsstil auf dem Klavier als Gehacke bezeichnet.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Generationenkonflikt, denn Beethoven war ein Komponist, der das Legato sehr mochte, einen sanglichen Stil pflegte. Das hängt natürlich auch zusammen mit den wachsenden Möglichkeiten. Das ist ja eine Zeit, wo das Klavier ungeheure Sprünge macht. Also alle 2-3 Jahre gibt es etwas Neues. Und von diesen Novitäten hat natürlich auch Beethoven profitiert und hat sich auch in seinen Werken danach gerichtet und diese Neuerungen ausgenutzt.
Stimmt das Zitat, Beethoven habe Mozarts Geist aus Haydns Händen erhalten?
Es stammt von Graf Waldstein, dem ersten Mäzen Beethovens, also noch aus Bonner Zeit. Ob es inhaltlich richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, da kommt Haydn etwas zu kurz, wird zu einer Art Durchlauferhitzer degradiert und ist doch ein sehr eigenständiger Komponist, von dem Beethoven viel gelernt hat. Zum Beispiel das Moment der Überraschung, dass man laute Stellen neben leisen bringt und Verwirrung stiftet. Also das nannte man im 18. Jahrhundert Surprise, also Überraschungseffekte. Da ist er bei Haydn in die Schule gegangen und ist unverkennbar Haydn Schüler. Da kommt Haydn zu kurz weg, sag ich mal kurz.
Wie hat Beethoven die Musiktradition, in die er hineingeboren wurde, weiterentwickelt?
Wenn man das auch wieder an der Gattung des Sinfonischen festmachen darf, dann kann man sagen, dass jede seiner Sinfonien einen Prototyp darstellt, der weiterentwickelt wurde. Am Beispiel der Sechsten kann man das zeigen. Das ist eine Programmsinfonie. Die nächste große Programmsinfonie stammt von Hector Berlioz, die Symphonie Fantastique, der auch ein Programm zugrunde liegt. Bei der Neunten kann man sagen, er hat die Gattung aufgebrochen, den Chor einzubringen und den Gesang in die Sinfonie. Das ist eine Linie, die sich entwickelt bis zum Mahler. In der dritten Sinfonie hat er als erster einen Trauermarsch verwendet. Also auch das ist eine Spur, die man bis Mahler weiterverfolgen kann. Und das macht ihn stark. Und das Gleiche kann man für die Klaviersonaten sagen und auch für die späten Streichquartette.
Es macht ihn stark, trotz Schicksalsschlägen. In seinen besten Jahren verliert Beethoven sein Gehör. Wie hat der Tonkünstler die Taubheit überwunden?
Das sind ja zwei Schienen, die man da vielleicht betrachten muss. Einerseits das Persönliche und andererseits das Berufliche. Also er hatte ja zunächst darauf gesetzt, als Pianist sein Geld verdienen zu können oder auch verdienen zu können, zusätzlich verdienen zu können. Aber das war ihm immer weniger möglich. Das muss man erstmal verdauen. Man hatte ja damals keine Versicherungen gehabt. Da schwang auch bestimmt Lebensangst mit und Zukunftsangst. Das drückte er auch in seinem berühmten Heiligenstädter Testament aus, hinter dem sich eigentlich ein Brief an seine Brüder verbirgt. Und dann muss man eben die kompositorische Entwicklung sehen. Da war die Taubheit vielleicht gar nicht ganz so hinderlich, wie das oft vermutet wird. Man muss ja sagen, dass ein Komponist, ein Musiker auch ein Gedächtnis hat und eine imaginäre Vorstellung von der Musik und von den zu bildenden Tönen. Und das innere Gehör, das innere Ohr hat er nicht verloren. Außerdem war er nie ganz taub. Also das war ein gradueller Prozess, der lange andauert. Erst so um 1817 wird es erst so schlimm, dass er sich Konversationshefte zulegen muss. Also bei Gesprächen müssen die Gesprächspartner ihre Fragen hineinschreiben.
Was natürlich für Musikwissenschaftler ein Traum ist.
Das ist ein Traum, denn wir wissen, was Beethoven auch im Alltag bewegte. Neue Meldungen politischer Natur oder auch ganz einfache Dinge, ja, dass Holz für den Ofen beschafft werden muss. Wir kommen ihm sehr nahe.
Sie haben eben das Heiligenstädter Testament erwähnt. Ein anderes Dokument, ein berühmtes, ist der Brief an die unsterbliche Geliebte. Diese Dokumente plus die Konversationshefte, was sagt das aus über den Menschen Ludwig van Beethoven? Wie war er als Typ?
So umfassend wie sein Werk. Er wird einerseits als sehr jähzornig geschildert, andererseits konnte er auch unendlich zart sein. Und er hatte ein stark bewegtes, emotionales Leben, muss man einfach sagen. Heute gibt es den Begriff hochsensibel, den könnte man vielleicht auf Beethoven verwenden. Also wenn ihn etwas störte, dann störte ihn das im Übermaß. Und wenn ihn etwas freute, dann war er auch überschwänglich. Da war er an die Geschichte, dass er seinem zweitjüngsten Bruder, als der im Sterben lag, Pfauen kaufen wollte. Das waren sehr teure Vögel, die damals dem hohen Adel eigentlich vorbehalten waren. Und er wollte seinem Bruder in der Situation eine Freude machen. Auch das ist wieder so ein gewisser Überschwang. Und der Brief an die unsterbliche Geliebte, also da gibt es eine Schar von Anwärterinnen, die mit dem Titel des Briefes in Verbindung gebracht werden. Ich finde eine Theorie, die ist vielleicht ein bisschen eine Außenseitertheorie, aber die finde ich besonders spannend, dass Beethoven den Brief eigentlich nicht abgeschickt hat, ist klar, aber dass er den nicht auf eine spezielle Frau gemünzt hat, sondern eher so ein Patchwork Vorstellung hatte und dass es eigentlich so ein Ideal von Frau war. Und das ist auch wieder ein Überschwang. Also er ging von den Menschen immer aus mit einem hohen Ethos. Und wenn seine Umgebung dieses Ethos nicht erfüllt hat, dann war er immer enttäuscht. Also das kann man vielfach in seinem Leben ablesen.
Eine Enttäuschung war sicherlich der jahrelange Vormundschaftsstreit mit seiner Schwägerin um den Neffen Karl. Er, Beethoven selbst, war nicht verheiratet. Welche Rolle spielte für ihn die Familie?
Eine ganz große, weil er in Bonn war die Familie schon etwas zerrüttet fast, muss man sagen. Der Vater hatte große Probleme mit Alkohol und hatte auch berufliche Schwierigkeiten, die darauf beruhten. Die Mutter war dann verstorben und Beethoven fühlte sich immer etwas wie ein Ersatzvater für seine jüngeren Brüder. Dann kam das große Glück, dass beide nach Wien nachkamen. 1794 kamen beide Brüder nach und bauten sich dort auch gute Existenzen auf. Der Nikolaus, der zweitjüngste Bruder, wurde sogar recht wohlhabend. Der konnte sich ein Gut leisten in der Nähe von Krems, das Gut Gneixendorf. Und der andere Bruder schlug eine beachtliche Beamtenlaufbahn ein. Aber als der starb, wollte Beethoven die Vormundschaft über seinen Neffen übernehmen. Und mit Hilfe des Neffen wollte er sich so eine Art Ersatzfamilie bauen. Und er verwöhnt ihn über alle Maßen, baut ihm so eine Art goldenen Käfig. Und das konnte der Junge einfach auch nicht verkraften. Also er wurde regelrecht überwacht von Beethoven und er wollte so eine Art zweites Genie aus ihm machen. Und dem war der Junge nicht gewachsen. Das führte sogar zu einem Selbstmordversuch in den 1820er Jahren.
Beethoven hat in Wien den Beschuss der Stadt durch die Franzosen erlebt, und zwar hautnah. Die Französische Revolution und Napoleon. Wie stand Beethoven zu den politischen Umwälzungen seiner Zeit?
Der Satz wird gerne zitiert, dass er von den Adligen als Hunden gesprochen hat. Das ist überliefert, helfen kann bei dem Verständnis von Beethovens Sicht eine Schrift, die in seinem Bücherschrank stand, vom Adel von August von Kotzebue. Und dort sind wichtige Passagen über den Adel niedergelegt. Zum Beispiel, dass der Adel nicht vererbt werden kann, nicht eigentlich vererbt werden kann, sondern immer auch erworben sein muss durch eine ethische Grundhaltung, durch Verdienste. Und insofern hatte Beethoven gar nichts gegen den Adel, denn er verstand sich selber als jemand, der den Adel verdient hatte. Und er kokettierte auch immer etwas. Sein Fun wurde in Wien oft für einen Adelstitel gehalten und er hat dem nicht dezidiert widersprochen.
Und die Revolution und Napoleon?
Und die Revolution und Napoleon, da gibt es dieses berühmte Ereignis, dass er das Titelblatt seiner Eroica zerrissen hätte, nachdem sich Napoleon zum Kaiser hatte krönen lassen. Das ist so nicht ganz richtig. Er hat es ausradiert und war natürlich eine Weile wütend auf Napoleon, vor allem nach den Koalitionskriegen. Wien war mehrfach einer Belagerung ausgesetzt. Man muss auch sich vorstellen, dass grausame Schlachten vor den Toren Wiens geschlagen wurden, die Schlacht von Wagram. Da kamen zigtausende Menschen um innerhalb von einem Tag. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das klingt bei Beethoven manchmal in den Briefen etwas an. Aber dann kam ja die Ära Metternich und das Jahr 1814 und damit kam eigentlich die Einrichtung eines Polizeistaates in Wien. Die Karlsbader Beschlüsse und so weiter. Und die Pressefreiheit wurde aufgehoben. Und dann sagte Beethoven, Napoleon war gar nicht so ganz schlecht. Und er fing wieder an, sich mit ihm zu identifizieren.
Es gibt unzählige Aufnahmen von Beethovens Werke. Wie wurde Beethoven zum Sujet für den Film?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil man einen tauben Komponisten eigentlich schwer darstellen kann im Film. Wie spricht er mit den Menschen? Wie kommuniziert er mit den Leuten? Das heißt also, man musste seine Lebensgeschichte irgendwie ja symbolisch betrachten. Da fällt mir ein ganz besonderer Film ein von Abel Gance. Der ist 1936 entstanden. Un grand amour de Beethoven heißt er. Und der hat eine Ertaubungsszene in den Film eingebaut und zeigt, wie Beethoven eben damit umgehen lernt. Er rafft den Moment der Ertaubung auf einer Sequenz zusammen. Beethoven ist etwas verwirrt, als er merkt, dass er taub wird in dem Moment, geht durchs Dorf und er sieht die Glocken läuten, hört sie aber nicht. Er sieht Schmiede arbeiten, aber er hört sie nicht. Und er überlegt und auf einmal hält sich sein Gesicht auf und das ist der Moment, wo er merkt, ja, ich erinnere mich ja der Klänge, ich habe sie ja. Und das ist ein ganz wunderschöner Moment, den Abel Gance auch deswegen toll gestaltet, weil er sehr genau das mit einem Streichquartett Satz synchronisiert. Also das ist eine wahnsinnige Arbeit, also das ist ein genialer Film. Vielleicht wollte ich noch sagen, dass in der Nazizeit kein bedeutender Beethoven-Film entstanden ist. Die Nazis hatten offenbar Schwierigkeiten mit dem Aussehen von Beethoven. Krause Haare und ein etwas ja negroides Aussehen nach Vorstellung der Nazis. Ja, und damit hatten sie immer Schwierigkeiten und die mussten das immer wieder rechtfertigen. Und dann gibt's so dumme Sätze wie, auch in einem südlich aussehenden Menschen kann eine nordische Seele wohnen. Das ist zum Beispiel ein Zitat aus einem der Kampfschriften der Nazis.
Professor Matthias Henke, Musikwissenschaftler und Autor des Buchs Beethoven, Akkord der Welt. Dankeschön für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls.